Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der deutsche Architekt Jürgen Meyer-Haar ist auch Designer und Künstler. Er entwirft so ungewöhnliche Dinge wie temperaturempfindliche Möbel oder asymmetrische Sonnenbrillen, weil ja auch menschliche Gesichter nie ganz symmetrisch sind. Und er baut auffällig formenstarke Gebäude, wie etwa den Gebäudekomplex Metropol Parasol in Sevilla, der wie ein enormer Pilz aus der mittelalterlichen Stadtmitte emporwächst. In einer Ausstellung in der Berlinischen Galerie zeigt Jürgen Meyer-Haar, woher er seine überraschenden formalen Ideen hat. Karin Salm hat ihn getroffen.
Vielleicht machen Sie es wie ich. Die leeren Kuverts von Banken, Post und Versicherungen landen bei mir auf dem Altpapier. Nicht so bei Jürgen Meyer-Haar. Er hat den Wert dieser Kuverts längst schon erkannt. Ihn interessiert die Innenseite der Briefumschläge. Das Wirrwarr aus den eng ineinander gefügten Zahlen, Mustern oder Firmenlogos fasziniert ihn. Ebenso die Tatsache, dass genau diese Datensicherungsmuster es möglich machen, dass Nachrichten, Bankauszüge, PIN-Nummern gesichert kreuz und quer durch den öffentlichen Raum transportiert werden können, bis sie dann den richtigen Empfänger erreichen. Und Jürgen Meyer-Haar, der 1965 in Stuttgart geborene Architekt, Designer und Künstler, sammelt das, was Sie und ich wegwerfen. Bearbeitete Ausschnitte aus diesen Mustern hat er zurzeit so aufgebläht, dass er damit einen ganzen Raum vom Boden bis zur Decke tapezieren kann, wie gerade in der Berlinischen Galerie in Berlin. Er macht so deutlich, dass sich diese Muster ins Dreidimensionale überführen lassen. Oder für dieselbe Ausstellung hat er Modelle aus weißem Kunststoff produzieren lassen, die diese Datensicherungsmuster gleichsam räumlich umsetzen. Im Gespräch erläutert Jürgen Meyer-Haar seine Faszination und seine Denkweise.
Das ist ein ganz spannendes Thema und vor allem sehr unkompliziert zu sammeln, denn es kommt jeden Tag umsonst ins Haus. Ich habe das um 1994 rum entdeckt als ein ganz fantastisches strategisches Ornament, was ähnlich wie Architektur eigentlich das Thema Hülle einhüllen und damit auch Grenzen zwischen innen, außen, Diskretion, privat, öffentlich exponiert und diskret eingeschlossen thematisiert. Also es ist eine Art von Metapher, die ähnlich wie in der Architektur genau diese Grenzen bespielt und eben auch dann diese Grenzen verhandelt zwischen innen, außen und den ganzen anderen Themen. Auf der anderen Seite sind diese Patterns, die um 1900 rum entstanden sind, wahrscheinlich ein bisschen früher, auch eine interessante Thematik, um unsere jetzige Zeit besser zu verstehen, wo Datenhandling und Datentransformation so extrem diskutiert werden. Und vielleicht sind diese Muster noch das letzte Moment, bevor das Ganze im unsichtbaren, im virtuellen Raum verschwindet. Also wenn wir heute von Offenlegen von privaten Informationen durch irgendwelche Internetserver sprechen, Fragen, wo öffentlich und privat oder Fragen von personalisierten Informationen kontrolliert sind oder zugänglich werden, dann sind es Fragen, die ganz klar unseren Alltag bestimmen und diese Räume zwischen persönlichem Raum und öffentlichem Raum klären. Und das ist für uns so ein bisschen eine Art Ursuppe, die Ausgangspunkt für die Architektur ist, die wir in zweidimensionalen Vergrößerungen interpretieren oder auch dann dreidimensional als Architekturen interpretieren. Und das sind diese Räume, die uns interessieren als Art Platzhalter, um zu sehen, wo Architektur hingehen kann, wenn diese Themen weiter für uns akut sind in der Gesellschaft.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, aber das Verständnis, dass hier so ein fast ein theoretisches Interesse dahinter ist. Ich frage mich, inwieweit ist jetzt hier hinter diesen Pattern auch ein ästhetisches Interesse, dass da irgendwo eine Schönheit, eine Poesie diesen Patterns innewohnt? Oder ist es wirklich nur das Theoretische?
Es ist beides. Ich glaube, die Verführung kommt über die Ästhetik. Wenn man diese Patterns anguckt, es gibt ca. 300-400, die ich mittlerweile habe und die sind auch in einem sehr schönen Buch Wirrwarr, das bei Hatje Kanz vor einem Jahr entstanden oder veröffentlicht wurde, zusammengefasst. Sie zeigen ein ganzes grafisches Universum von übereinander gedruckten Buchstaben und Zahlen, Muster, Streifenmuster, auch Firmenlogos, die einfach ganz eng liegen. Diese Muster sind im Prinzip grafische Verschleierungstaktiken. In der Innenseite von Briefumschlägen kann man eben, wenn man den Brief gegen das Licht hält und durchguckt, nicht lesen, was da drin steht. Man findet die aber auch bei Mehrfachformularen, also wenn man zum Beispiel eine PIN-Nummer kriegt von der Bank, dann kann eben bei diesen Mehrfachformularen vorne drauf gedruckt werden in dieses Feld mit diesen Zahlen und Buchstaben und kann aber nicht lesen eigentlich, was da reingedruckt ist. Erst wenn man die verschiedenen Blätter auseinander nimmt, kann man dann hinten seine PIN-Nummer zum Beispiel erkennen. Das Original aber von diesen Mustern entstand aus einer Art von Effizienz in der Buchhaltung, so wie ich das zurückverfolgen kann. Man konnte auf der Schreibmaschine Lieferschein und Rechnung und Duplikat gleichzeitig schreiben. Das heißt aber, auf dem Lieferschein muss dann zum Beispiel der Wert des Produkts, was man ausgeliefert hat, unkenntlich gemacht werden, weil das ja nicht jeder wissen muss. Das heißt aber, man kann gleichzeitig eben auch die Rechnung mitschreiben und hat damit eine viel schnellere und effizientere Administration. Und aus dem Ursprung heraus entstand meines Wissens nach diese Patterns. Die älteste Quelle, die ich gefunden habe, ist um 1913. Bleisätze, die schon in einer Druckerei Berthold hier in Berlin angeboten wurden, die sehr an der Vorderfront von Typenentwicklung und Schriftentwicklung tätig war. Also eine ganz spannende strategische Methodik, die hier eingesetzt wird, aber die grafisch ein ganzes Universum repräsentiert.
Sie sagen dieses Spannende, Sie haben vorher auch so das Wort der Ursuppe genannt. Das finde ich ein ganz schönes Wort. Und wie wird jetzt aus dieser Ursuppe Architektur? Wie läuft das bei Ihnen im Büro?
Manchmal ist es eine sehr metaphorische Referenz, eine freie Interpretation dieser Muster, die dann zu Strukturen werden, manchmal auch statische Strukturen, manchmal auch nur Oberflächen, die dann wie eine Art Relief und Perforation, so eine Art Schleier bilden zwischen diesen Grenzen. Manchmal werden diese Reliefs oder diese perforierten Flächen auch so groß, dass sie Fassaden werden, die man dann wirklich begehen kann, die dann Fenster werden, die dann Balkone werden, also die eine Aufdickung erfahren und diese Grenze zwischen innen und außen wirklich besetzbar und bewohnbar wird. Manchmal in der Architekturausstellung jetzt in der Berlinischen Galerie sieht man an 5 Kuben ganz schön, wie eigentlich dieses zweidimensionale Muster ins dreidimensionale interpretiert wird. Es gibt immer eine Regel, das heißt, wenn man frontal auf einen Würfel drauf guckt, muss er eigentlich flächig dieses Muster zeigen. Sobald ich mich aber ein bisschen wegdrehe und von der Seite gucke, wird eine ganz komplexe räumliche Struktur daraus. Das heißt, die Regel von einer Seite, man würde fast wie einen parallelen Schlagschatten durch das Modell schicken, würde an der Wand wieder der Schatten des Musters entstehen. Aber dahinter entsteht eine ganz andere räumliche Welt, die dann eben eine Komplexität darstellt, die unseren digitalen Datenraum räumlich interpretiert.
Diese zu Mustern verschlüsselten Zahlen sind ein wiederkehrender Bestandteil seiner Architektur, seiner Möbelentwürfe, aber auch Rauminstallationen. Zugegeben, es braucht schon ein stark aktiviertes Vorstellungsvermögen, sich diesen Transformationsprozess bildhaft vor Augen zu führen. Wagen wir den Versuch, zum Beispiel bei der Mensa für die Fachhochschule, die Pädagogische Hochschule und die Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Für diese 3 Schulen hat der Architekt Jürgen Meyer-Haar eine bizarr und verschlungen anmutende Raumkomposition entworfen, mit Schrägen, mit einer gelb-weißlichen, wachsartigen Beschichtung und mit Durchblicken. Der vordere Teil der Mensa samt dem vorgelagerten Eingangsbereich erinnert an ein mit Nutella bestrichenes Sandwich. Die beiden Brotscheiben wurden sachte voneinander getrennt, sodass die Nutella-Masse Fäden gezogen hat und schließlich um ein X-faches zu einem Gebäude vergrößert. Jürgen Meyer-Haar erklärt diesen Transformationsprozess so.
Diese Modelle, die Sie in der Ausstellung sehen, sind natürlich wie so Prototypen, die dann noch vergrößert in Architektur übersetzt werden, die dann auch mit Funktionen besetzt werden, dann entsteht natürlich der nächste Transformationsprozess. In der Mensa Karlsruhe sieht man das ganz schön, wo im hinteren Bereich, wo die Funktionen sind, das ganze Gebäude eher dicker und massiver ist. Und nach vorne zieht sich das auf und wird zu einer Art skelettartigen Struktur. Und das ist dann das, was Sie sehen, wo dann zum Teil Fensterflächen drin sind, zum Teil sind es auch offene Strukturen. Extremer vielleicht noch in Sevilla beim Metropol Parasol, wo die ganze Gitterstruktur, diese organische Gitterstruktur wirklich einen öffentlichen Platz umhüllt, einhüllt und fast zum Art urbanen Innenraum macht. Man sieht es auch ganz schön, als die Demonstrationen jetzt waren im Frühjahr, wurde dort nachts übernachtet. Es wurden Sit-ins und Besprechungen und Diskussionen abgehalten. Also dieser Umschlag und dieses Einhüllens, dieser Patterns in dieser Extremform Metropol Parasol ist vielleicht dort am ehesten nachvollziehbar.
Und wenn Sie gerade das Beispiel bringen, könnte man ja auch wieder sagen, das ist das Schöne, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, so dieses Changieren zwischen innen und außen ja auch, oder?
Es wird eine Architektur, die ambivalent ist, die genau eigentlich diese Unschärfen thematisiert und auch bewusst eigentlich in Frage stellt, wie wir mit unseren Räumen und unseren Orten umgehen. Ich sehe auch unsere Arbeiten oder unsere Architekturen eher als Fragen und nicht so sehr als Antworten. Sie sind natürlich funktionierende Gebäude, sie müssen ökonomisch sein, sie müssen aber auch meiner Meinung nach eine Art Mehrwert über die Architektur oder Programmerfüllung hinaus schaffen. Und es sind, glaube ich, diese Fragen, die uns interessieren und die dann eben auch als Architektur wachhalten, den Betrachter wachhalten und auch wieder Fragen zurück an den Kontext stellen. Was passiert eigentlich in Reaktion auf so ein Haus mit einem städtebaulichen Kontext?
Das verstehe ich jetzt nicht richtig. Was heißt das, eine Frage formulieren eigentlich? Oder nicht Fragen formulieren, sondern Fragen stellen ist ja noch etwas anderes. Also wissen Sie auch, was Sie für Fragen stellen, oder ist das Gebäude einfach, dass Sie selber überrascht sind, was da für Fragen auftauchen?
Es ist beides. Zum Teil, glaube ich, geht es darum, diese ambivalente Situation hervorzubringen. In der Mensa Karlsruhe zum Beispiel sitzt das Haus ganz konkret an einer Situation zwischen Stadt und Wald. Und das Haus selber weiß nicht so richtig, ist es jetzt eigentlich ein künstlich gebauter Wald oder ist es schon ein Haus, was zum Stadtkontext gehört? Und dieses Verschwimmen zwischen Stadt, Landschaft, Natur, Technologie sind dann eigentlich diese räumlichen Interpretationen oder räumlichen Umsetzungen, die wir provozieren mit unserer Architektur. In Sevilla geht es darum, eigentlich einen öffentlichen Raum zu machen, der aber gleichzeitig auch eine Art von Intimität hat, der eben einlädt, auf verschiedenen Bereichen Stadt zu leben und gleichzeitig aber auch in den verschiedenen Zeitschichten, die da sind, also Museum, Erdgeschoss als Markthalle und dieses visionäre Schauen bis zum Horizont über die Plattform, eine Art von Frage, wo verankert sich das Projekt in der Geschichte der Stadt, wo bleibt auch sozusagen die Identität der Stadt in ihrer Geschichte und was sind die Möglichkeiten der Projektion in die Zukunft. Und das sind diese Unsicherheiten, die architektonisch ausformuliert werden, vielleicht auch überhöht in einer sehr starken Architektur ausformuliert werden. Und diese Diskrepanz ist das, was mich daran interessiert.
Und wenn ich jetzt da irgendwie schon weiter spintisiere und denke, eben genau jetzt dieses Projekt in Sevilla, dieser Parasol, also wirklich dieser Schirm in der Metropole, dass es ein Gebäude ist, wie Sie das auch geschildert haben, das sich fast aufzulösen scheint in den Rändern, oder? Kommt mir jetzt die Wolke an der Expo 02 in der Schweiz in den Sinn? Ein Gebäude, das ein Gebäude war, aber eigentlich keines. Wenn ich das assoziiere, was sagen Sie da dazu?
Das ist ein schöner Vergleich, denn Liz Diller war meine Professorin in Princeton. Insofern gibt es dort eine Art von Verankerung. Also diese Wolke war sozusagen meine Professorin, als ich damals in Princeton studiert habe. Und ich hatte damals ein Haus gemacht, das hieß das Wetterhaus. Da ging es um Fragen von Konventionen in unserem Komfort, in unseren Wohnbereichen und wie unser Komfortverständnis sich ändert in Reaktion zu bestimmten Wettersituationen. Also das Haus verändert die Farbe mit einer anderen Temperatur außen oder im Raum ist es oben meistens wärmer als unten. Wie kann man es über schräge Ebenen sich den Temperaturen, den Klimazonen anders anpassen? Und Liz Diller war damals sehr angeregt über diese Thematik und wir haben uns viel darüber unterhalten und deswegen war es eigentlich ganz schön zu sehen, wie Jahre später sich so ein extremes Gebäude eigentlich aus dieser Thematik entwickelt hat. Das Thema der Wolke und dieses sich umguckens und nach oben gehen und die Stadt auch oder die Landschaft anders anschauen von weiter oben ist natürlich immer ein toller, dramatischer Weg, den man in der Architektur gehen kann. Ich finde das Haus, also diese Wolke, Blur Building, ein fantastischer Beitrag zur Architektur. Da gibt es bestimmt Referenzen. Ich glaube, der Kontext bei uns ist ganz anders. Wir sind mitten in der Stadt, wir stehen auf archäologischen, römischen Ruinenresten. Es ist auch jetzt ein Museum unten drin. Es ist auch keine temporäre Architektur. Das soll was sein, was sich lang in der Stadt hält. Und es hat natürlich auch ganz klare kommerzielle Funktionen. Und diese Mischung zwischen Public-Private Partnership, zwischen funktionierendem ökonomischen Haus und gleichzeitig aber natürlich mit einem kulturellen Anspruch, ist, glaube ich, eine andere Komplexität, wo man das nicht unbedingt so direkt vergleichen kann.
Metropol Parasol, diesen multifunktionalen Gebäudekomplex mitten in Sevilla, hat Jürgen Meyer-Haar im letzten Jahr fertiggestellt. Es ist eines der weltweit größten Gebäude aus Holz, das den großen Marktplatz überdeckt. Es ist archäologisches Museum, Ladenpassage, Restaurant und eine schattenspendende Dachkonstruktion mit Aussichtsterrasse in einem. Die Schirme von 5 Riesenpilzen bilden ein verzerrtes Gitternetz. In diesem Transformationsprozess ist der Computer, sind die digitalen Technologien das A und O. Der Computer, so Meyer, habe die Architektur auf vielen Ebenen verändert. Komplexe Formen sind möglich. Mit dem Computer bekommt er die statischen Berechnungen in den Griff und mit den digital gesteuerten 3D-Fräsen lassen sich die komplexen Formen überhaupt produzieren.
Man sieht aber dann eigentlich, dass die Transformation von der digitalen Entwurfssoftware zu der Produktionssoftware unglaublich kompliziert ist. Und auch die statischen Herausforderungen werden viel komplexer. Das heißt, die Arbeit verschiebt sich eigentlich woanders hin. Und zwar in der Transformation von einer Software in die andere und damit auch in die Entwicklung der technischen Möglichkeiten. Wir haben bei Metropol Parasol ca. 40.000 Anschlusspunkte. Wir mussten gucken, wie wir die auf 4.000 ungefähr reduzieren konnten, damit die überhaupt machbar waren. Und dann gab es immer noch eigentlich die Herausforderung, wie diese Knotenpunkte die Kräfte transportieren können. Und dort entstand eine ganz neue Form von Forschung und auch Entwicklung. Und zwar sind diese Stahlknotenpunkte in den Hölzern verklebt. Das ist ein Kleber, der mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt wurde. Das heißt eigentlich, die Digitalisierung provoziert formale Möglichkeiten, auch Unvorhergesehenes vielleicht oder neue Entdeckungen, die dann aber auch wieder neue Technologien erfordern. Und diese ursprüngliche Ignoranz vielleicht, die bei unserem Entwerfen, auch unserem skulpturalen, digitalisierten Entwerfen frei macht, holt uns nachher ein mit der ganzen Intelligenz, nicht nur unserer eigenen, aber auch der Firmen, der Ingenieure, der Materialforschung, dann die Umsetzung zu ermöglichen und auch immer wieder die Grenzen weiterzuentwickeln, was in der Architektur machbar ist.
Das finde ich interessant, wenn Sie das sagen, quasi die Ignoranz beim Entwerfen. Da meinen Sie eben, dass man technisch nicht weiß, was man auslöst, indem man hier neue Formen, neue Strukturen erfindet. Ist jetzt das schlecht oder ist das anregend und toll und gut?
Das ist, glaube ich, ein Ansatz, den wir bewusst gewählt haben, um unsere eigenen Grenzen immer wieder zu überspringen. Wenn ich immer entwerfe und weiß schon, wie es gemacht wird, beziehungsweise wenn ich immer sehr eng am Material bleibe, dann entsteht natürlich auch eine Art von limitierter Vorstellungshorizont oder bleibt ein bestimmter Horizont einfach erhalten, der vielleicht auch für manche kreativ sein kann oder auch in sich funktioniert. Wir arbeiten eher anders. Wir versuchen uns eigentlich immer wieder selber zu überraschen und neugierig zu halten und uns auch unsere eigenen Herausforderungen wieder neu zu stellen. Und das ist dort, wo, glaube ich, dann die Innovation bei uns stattfindet, wo dann auch die Wissenserweiterung möglich ist, die nicht nur für uns wichtig ist, sondern eben auch dann wieder von anderen Architekten aufgenommen werden kann. Wir haben bei der Mensa Karlsruhe einen Holzbau entwickelt mit einer Polyurethanbeschichtung, für die wir am Anfang extrem kritisiert wurden, weil sonst bisher Holz- und Polyurethanbeschichtung noch nie so zusammenging. Den ersten Preis, den wir dafür gekriegt haben, war ein Schweizer Holzbaupreis, Holz 21, kann ich mich erinnern. Und mittlerweile gilt es auch als Prototyp für nachhaltiges Bauen im öffentlichen Baubereich. Mittlerweile hat sich das auch rumgesprochen, dass es noch hält und dass das Holz auch damit gut funktioniert. Aber es war ganz unorthodox und am Anfang für deutsche Architekten nicht nachvollziehbar, wie man so mit Holz umgehen kann. Also es hat natürlich schon Hand und Fuß, wenn wir das dann umsetzen. Aber es ist eine Entdeckung, die man so nicht gemacht hätte, wenn man diese unbekannten Wege einfach von vornherein ausschließt.
Wenn ich Ihre Gebäude betrete oder das, was Sie am Anfang gesagt haben, eben so diese digitale Welt, diese fast unsichtbare Welt sichtbar machen, erwarten Sie von mir als Nutzerin Ihrer Gebäude oder die Eintritt in die Mensa in Karlsruhe, dass ich das nachvollziehen kann, dass jetzt das hier eine Sichtbarmachung einer digitalen Welt ist?
Ich glaube, das ist wie mit jedem Objekt, was man anguckt. Es gibt eine Art direkte emotionale Zugänglichkeit, die man spürt oder nicht spürt. Und es gibt eine Art Hintergrundwissen, was einem nochmal einen ganz anderen Horizont aufmacht. Das ist beim Musikhören so, das ist beim Angucken von einem Kunstwerk so. Bei Architektur ist es ähnlich. Es muss meiner Meinung nach auf allen Ebenen funktionieren. Es muss emotional funktionieren. Ich muss mich da drin wohlfühlen oder herausgefordert fühlen oder angeregt fühlen. Wenn ich aber den Gedankenhorizont dahinter auch noch kenne und das für mich ein spannenderer Mehrwert ist, dann hat man natürlich mehr von der Architektur. Genauso wie man auch eben mehr weiß, wenn man ein Musikstück von Xenakis anhört zum Beispiel und nicht nur die Klangwelt und diese Klanglandschaften hört, sondern eben auch den Denkprozess und die Denkwelt hinter diesem Stück mitkennt und mithört dann eigentlich auch.
Sie hören Reflexe auf DRS2 und lernen den deutschen Architekten Jürgen Meyer-Haar und seine Gebäude mit den originellen Formen kennen. Die nutellafädige Mensa in Karlsruhe, die extravaganten Pilzschirme in Sevilla. Jürgen Meyer-Haar entwirft Gebäude, die im städtischen Gefüge auffallen und die selbstbewusst hervortreten. Möglicherweise würde der Professor für die Geschichte des Städtebaus an der ETH, Vittorio Lampugnani, diese Gebäude als selbstverliebte Broschen bezeichnen. Denn erst kürzlich hat sich Vittorio Lampugnani in der Neuen Zürcher Zeitung sehr über diese architektonischen Exaltiertheiten geärgert. Die formale Exzentrik, so der ETH-Professor, habe bereits jede Provinzstadt eingeholt und am Schluss gehe ganz einfach die Stadt drauf. Auf diese pessimistische Analyse reagiert der Architekt Jürgen Meyer-Haar gelassen.
Ja, es gibt natürlich, das ist das Schöne in der Architektur, unterschiedliche Blickwinkel auf die Stadt. Und es gibt eine ganze Welt von Architekten, die über Angemessenheit und Einfügen und Rückbezug auf die Geschichte den Wert der Architektur in der Stadt sehen. Ich habe ein Bild von Architektur, was eher das Individuum oder den Individualismus zelebriert, also wo es darum geht eigentlich, dass jeder für sich seinen Ausdruck finden kann, nicht unrespektvoll gegenüber dem Kontext. Und ich glaube, unsere Architektur sucht bestimmte Aspekte aus dem Kontext, die dann nach vorne gebracht werden, die im Maßstab vielleicht überhöht werden, die ja, wie so ein, wie heißt das denn, Fernglas? Nee, so ein,
eine Lupe.
Eine Lupe, ja. Im Prinzip sind unsere Architekturen wie so Lupen eigentlich in den Kontext und auch in das Programm. Und das mag für manche interessant sein, für andere mag störend sein, aber das ist ja das Schöne, dass wir verschiedene parallele Welten leben können. In der Architektur, meiner Meinung nach, gibt es viel zu wenig von den Architekturen, die Risiko oder die neue ästhetische Wege gehen. Es gibt meiner Meinung nach genug Architektur, die sich anpasst und die homogene Städte macht. Wir reden hier vielleicht von 3% von der Architekturproduktion. Das Problem ist, glaube ich, eher die Banalität, die im Allgemeinen gebaut wird und nicht mal Architektur genannt werden kann.
Und der Anspruch, dass eine Stadt oder so ein, in einem städtischen Gefüge, dass hier so eine Form der Ruhe und Gleichheit hineinkommt, das würden Sie total negieren. Also eben, wenn ich mir auch Ihr Berlin angucke, lebt ja eigentlich sehr stark davon, dass es immer wieder Straßenzüge hat, wo es einen Rhythmus und eine Form der Gleichförmigkeit ja auch drin hat, dass das Auge eigentlich entspannt.
Ich glaube, das ist ein Denkprozess, der natürlich sehr stark auch von einer Art Kriegserlebnis von der Nachkriegsgeneration geprägt ist, wo es um Verlust von Stadtraum geht, Verlust von diesen historischen Strukturen und Schichten. Wir als jüngere Generation leben und lieben eigentlich diese Konflikte, diese Brüche, dieses Gegeneinandergesetzte von alt und neu, von auch vielleicht billig und teuer und exponiert. Und es ist eigentlich eine Stadt, die meiner Meinung nach spannender ist als eine homogene Stadt, wobei ich nicht sagen will, dass ich mich auch mal gern durch Paris gehe und diese endlos langen, monotonen Fassaden auch spannend finde. Aber für den Alltag finde ich eigentlich den aufregenden Konflikt und die Dissonanz interessanter und anregender.
Das finde ich interessant, aber jetzt das Beispiel mit Ihrem neuen Mietshaus an der Johannisstraße in Berlin-Mitte, oder? Lebt ja eigentlich da, würde ich mal behaupten, genau davon, dass plötzlich etwas Neues kommt, oder? Also wären jetzt da 10 Jürgen Meyer-Haars dann nebeneinander, wäre vielleicht jedes einzelne Haus gar nicht mehr so aufregend.
Ja, wahrscheinlich. Die Architektur, die wir machen, funktioniert ja auch, glaube ich, genau in diesem Dialog zwischen alt und neu oder zwischen einer Art von Kontext, der für uns natürlich eine interessante Reibung produziert. Ganz interessant, die Fotos in Sevilla zum Beispiel, die ja genau in dem Konflikt, finde ich, am spannendsten werden, wo dieses neue Gebäude, die neue Struktur mit dieser alten Architektur der Stadt zusammenkommt. Und auch in der Johannesstraße ist es so, dass diese Kalkscheune, dieses Barockgebäude nebendran, anfängt, diesen Dialog aufzunehmen mit unserem Haus oder unser Haus den Dialog mit der Kalkscheune aufnimmt, mit einer Art von Reliefartigkeit der Fassade, mit einem Vorbeulen und Zurückziehen, oft natürlich ganz andere Art und Weise mit einer modernen Architektursprache. Und da ist auch das Interessante wieder, wie kann man mit einem neuen Haus gegen ein neues Haus arbeiten und eigentlich auch zeigen, wie man Architektur machen kann innerhalb von 10 Jahren und trotzdem sieht es komplett anders aus und interpretiert auch die Wertigkeit von so einer Straße ganz anders.
Was heißt das, die Wertigkeit dieser Straße?
Na, mit Architektur hat man ja eine gewisse Art Beitrag und Verpflichtung zur Stadt, zum öffentlichen Raum. Natürlich einmal über die Programme und über die Funktion, aber auch natürlich eine ästhetische Verantwortung. Und wenn man die Welt der Architektur, des Bauens anguckt, dann gibt es leider sehr wenig Bauherren, die diese Verantwortung spüren und auch diese Neugier spüren, einen Beitrag zu unserer Jetztzeit zu entwickeln und vor allem auch eine Architektur zu entwickeln, die unsere Jetztzeit einfängt, wo man sagen kann, ja, das war zu der Zeit und verkörpert sozusagen ein Denken und ein Gefühl, was in der Gesellschaft vorhanden ist.
Jetzt haben Sie vorhin den Zeitgeist oder einfach so eben so dieses Gefühl für die Zeit, in welcher wir leben oder wie die tickt oder wie die riecht. Wie würden Sie denn jetzt die jetzige Zeit beschreiben?
Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die sehr stark das Thema Unsicherheit lebt. Unsicherheit in allen möglichen Aspekten gar nicht so sehr als ein Problem, sondern eigentlich als eine Art von produktiver Unsicherheit, wo wir fragen müssen, wie produzieren wir, wie bewegen wir uns, wie konsumieren wir in einer Art von Verantwortung für die Zukunft. Nachhaltigkeit ist ein so ein Thema, ein Schlagwort, was natürlich immer gern benutzt wird. Aber es ist, glaube ich, eine grundlegendere Frage, wo wir überlegen müssen, wie leben wir zusammen, was sind unsere Familienstrukturen, was sind Sicherheiten für die Zukunft, wo liegen auch die Herausforderungen durch die Digitalisierung. Privat-öffentlich wird sich komplett verändern, merken wir schon bei den sozialen Medien, wie Formen der Kommunikation sich verändern. Ich glaube, diese Unsicherheit der Veränderung ist was, was man im Moment spürt und besser kann man es, glaube ich, nicht beschreiben, als dass wir mit einer Art Neugier darauf gucken, vielleicht auch mit einem gewissen, ja, Angst vielleicht nicht, aber mit einer Art Verunsicherung, was auf uns zukommt die nächsten Jahre.
Also das heißt, dass die Digitalisierung die Menschen unter anderem verunsichert?
Es ist was Unsichtbares, was man nicht so direkt greifen kann. Und das ist, glaube ich, das Problem, die Herausforderung. Einerseits als Problem, weil es eben nur indirekt haptisch wird oder indirekt spürbar wird. Aber es ist natürlich auch eine unglaubliche Befreiung von vielen Sachen, die vorher so schwerfällig und materiell waren. Und diese Diskrepanz müssen wir, glaube ich, anfangen zu verstehen und diese Balance auch dann zu leben.
Genau auf diesem unsicheren Feld der Fragen scheint sich Jürgen Meyerhaar wohlzufühlen und er sucht offensiv den experimentellen Umgang mit den Informationstechnologien. Und dabei sagt er, dass ihn die Technologie mehr überzeuge, wenn sie nicht offensichtlich ist, sondern sich versteckt, sodass man sie nach und nach entdecken muss. Und dabei wird am Schluss unseres Gesprächs hier in Reflexe nochmals klar, welche Frage den deutschen Architekten vor allem umtreibt. Ihn, der vor der letzten Architekturbiennale in Venedig die Vision eines fahrerlosen Verkehrs dank digitaler Medien skizzierte.
Die Frage, wie soziale Medien und Architektur zusammenfinden, ist das, an dem wir gerade intensiv eigentlich arbeiten und nachdenken. Sevilla war jetzt ein Beispiel, wo man sieht, wie durch soziale Medien diese ganzen Demonstrationen und auch Massenveranstaltungen, die sich im letzten Jahr entwickelt haben, über das schnelle Kommunizieren durch soziale Medien ganz andere Fragen von Raumbesetzung oder Stadtraumbelebung erzeugen. Und da muss sicherlich Architektur auch drauf reagieren. Auch die Überlegung, gehe ich überhaupt noch raus, wenn ich eigentlich zu Hause mit allen meinen Freunden kommunizieren kann? Also was ist die Frage von Bewegung, von innen, außen, von Kommunikation, von Räumen, in denen man sich trifft oder Räumen, in denen man sich zurückzieht? Und ich denke, Architektur muss anfangen zu realisieren, dass sich hier was verändert, was sich auch räumlich ausdrücken wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.